Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge des Focus on Linux Podcast. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, auf das ich mich echt schon seit einem Monat freue. Es geht heute nicht um irgendwelche News des Monats und es geht auch nicht um Jubiläen von Linux-Distributionen. Es geht im engeren Sinne auch eigentlich noch nicht mal um Linux, sondern es geht hier heute um ein sehr exotisches Betriebssystem, das allerdings offen entwickelt wird. Und zwar geht es um Serenity OS. Und da ich selbst mich in diesem Thema nicht sonderlich gut auskenne, habe ich mir natürlich ein paar Gäste reingeholt. Und heute wollen wir uns das Thema ein bisschen gemeinsam erarbeiten. Und da hätten wir zum einen mal den Marc.
Hallo zusammen.
Dann hätten wir den Manuel.
Hallo und herzlich willkommen.
Und dann haben wir noch jemanden aus der Serenity OS Community, der dort auch als Network bekannt ist. Hi, grüß dich.
Hallo.
Ja, Mensch, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und ich freue mich wirklich sehr darauf, heute über dieses exotische Betriebssystem mal zu sprechen. Also generell muss ich ja zugeben, ich bin ein Freund von exotischen Betriebssystemen, die nicht unbedingt Linux sind oder nicht unbedingt BSD oder irgendwas sehr Unix-artiges. Das ist ja auch so ein bisschen Mainstream geworden. Also generell glaube ich, wenn man sich so das Thema Linux und Betriebssysteme anguckt, die funktionieren ja größtenteils alle mehr oder weniger gleich und da gibt es gar nicht mehr allzu viele Unterschiede, würde ich jetzt mal frech behaupten. Klar gibt es natürlich noch Unterschiede zwischen den Distros, aber es ist alles nicht mehr so weltbewegend spannend, wie es das mal vor 10 Jahren war. Zumindest ist das so mein Gefühl. Und deswegen freue ich mich immer, wenn es mal ein Betriebssystem gibt, dass man einen ganz anderen Weg geht und einfach from scratch mal neue Dinge entwickelt. Und da ist natürlich die erste Frage, die sich da so ein bisschen stellt oder die sich vielleicht auch die Zuhörenden stellen, was ist denn Serenity OS überhaupt? Und vielleicht übergebe ich da mal direkt an dich, Network. Schlau uns doch mal auf, was ist Serenity OS und warum macht man sowas?
Ja, also Serenity OS ist erstmal genau wie Linux und andere Betriebssysteme auch Unix-like. Das heißt, wir haben diese klassische Dateisystemstruktur, die eigentlich jeder kennen sollte, wenn er schon mal ein Linux-System angeguckt hat, ja, da wird er sich schon zu Hause finden mit der Dateisystemstruktur. Wir haben ein komplettes Paket, also letzten Endes, bei Linux ist es ja hauptsächlich der Kernel, was man Linux bezeichnen könnte. Natürlich gehört User Space auch dazu, aber das sind dann andere Projekte. Bei Serenity OS wird alles in-house gebaut. Das heißt, wir haben ein großes Repository mit allen Komponenten. Und dazu noch, was, sag ich mal, speziell ist, was man sieht, wenn man es das erste Mal hochfährt oder mal auf die Webseite geht oder ins GitHub-Repo. Die GUI ist wirklich eine Hommage an die 90er Jahre mit so aus der Windows 2000-Ära. Vom grafischen Stil und auch so von den Benutzer-Bedienelementen einfach sehr daran angelehnt. Aber es ist halt eben ein Unix-System. Das heißt, wenn man das Terminal aufmacht, hat man die ganz normalen Tools, die man erwarten würde, ls, cat und so weiter. Ganz normal Unix. Doch man findet, wenn man das System hochfährt, kein Bash und auch kein Firefox-Browser oder andere bekannte Programme aus der Linux-Welt, denn wirklich alles ist neu programmiert worden. Wir haben, oder die Entwickler sind hingegangen und haben sich die Konzepte genommen, die gut funktionieren, und sie einfach neu implementiert.
Wahnsinn. Und du bist ja Teil des Projektteams, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht magst du den Zuhörenden kurz erklären, wie du eigentlich zu diesem Projekt gekommen bist.
Ja, das muss ich dem YouTube-Algorithmus zuschreiben. Also der kennt meine Interessen dann doch schon ganz gut. Und irgendwann habe ich ein Video, das muss schon jetzt 1-2 Jahre vielleicht sogar zurückliegen, ein Video empfohlen, mit dem Titel Browser Hacking und noch etwas dahinter. Ich weiß nicht genau, welche Folge das war. Und erstmal war ich so, okay, Browser Hacking, da geht es um Security Research oder irgendwelche Exploits, wie auch immer. Und war dann sehr überrascht, aber positiv überrascht von dem, was ich gesehen habe. Das war nämlich Andreas, der Hauptentwickler, der auch angefangen hat damit, hat quasi einfach sich gezeigt, wie er an dem Browser in Serentios arbeitet und das Ganze sehr detailliert. Also das war kein Einsteiger-Tutorial, das war eher wirklich eine fortgeschrittene technische Präsentation, aber halt indem er einfach nur programmiert und dabei erklärt, was er tut, worüber er nachdenkt. Und dieser Prozess war wirklich sehr faszinierend. Ja.
Ja, lustige Story, weil bei mir tatsächlich ist es auch über YouTube so ein bisschen gekommen. Also ich habe davon von gelesen und dann habe ich irgendwann ein Video gesehen, das halt Marc zu dem Thema erstellt hat. Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung. Marc, wie bist du zu dem Thema eigentlich gekommen? Wer bist du überhaupt und was machst du so?
Ich bin der Marc. Ich bin ursprünglich Linux-Systemadministrator, würde ich mich bezeichnen. Also das ist zumindest mein Beruf und den ich seit meiner Fachinformatiker-Ausbildung ausübe. Und ich bin eigentlich auch schon seit jetzt fast 10 Jahren in der Linux-Welt zu Hause und betreibe auch viele Linux-Systeme und so weiter und so fort und beschäftige mich auch einfach viel mit der Open-Source-Szene um Linux drumherum, nenne ich es mal. Habe aber auch so eine Vorliebe für exotischere Betriebssysteme, zum Beispiel Solaris oder andere Unix-like Operating Systems. Da sind Christian und ich, glaube ich, die Enthusiasten, nenne ich es mal. und ich habe zu Serenity OS tatsächlich auch, wie ihr eigentlich gefunden, auch durch den YouTube-Algorithmus. Das müsste auch ebenfalls bei mir vor ungefähr 2,5 Jahren gewesen sein, wo mir auch ein OS-Hacking-Video empfohlen worden ist von Andreas, wo wir gleich noch zu kommen werden, wer das genau ist. Und dieser hat in diesem Video, ich weiß nicht mehr genau, welche Funktion, aber hat auch irgendwas implementiert. Ich habe zugeschaut. Man muss dazu sagen, ich kann kein C++. Also ich kann mit dem Code, ich kann ihn zwar ungefähr lesen, schon klar, weil ich auch nicht null Programmiererfahrung habe, aber so wirklich tiefe Programmiererfahrung mit C++ habe ich einfach nicht. Mich hat es aber trotzdem irgendwie fasziniert und ich habe trotzdem zugeschaut, ich fand es trotzdem unterhaltsam und ich hatte auch einen riesen Respekt dann davor, was für eine Arbeit das ist, ein Betriebssystem von Grund auf hochzuziehen. Und das finde ich auch das Spannende an dem Projekt. Und habe dann im 2021, im Juni, glaube ich, also jetzt fast vor einem Jahr genau, habe ich ein Video auf YouTube gemacht, ein deutsches Video auf YouTube zu Serenity OS, was, wie ich jetzt erfahren habe, eine Seltenheit ist, da es wenige deutsche Videos zu dem Thema gibt. Und das hat einigen Leuten gefallen und hat auch ein bisschen Bekanntheit in Anführungsstrichen bekommen, dieses Video, und hat mich natürlich gefreut. Und so bin ich letztendlich auch in dieser Runde hier gelandet.
Ja, lustig, ne? Die Welt ist klein und die IT oder das Internet halt noch viel kleiner. Also ist, glaube ich, echt eins deiner am meisten geklickten Videos zu dem Thema. Echt spannend. Da hast du quasi genau zur richtigen Zeit mit dem richtigen Thema unterwegs.
Genau, ausnahmsweise mal. Normalerweise habe ich das Talent nicht.
Ja, sehr gut. Gut, Manuel, du arbeitest ja auch in dem Projekt. Sag doch auch nochmal kurz unseren Zuhörenden, wer bist du, was machst du und wie bist du zu Serenity OS gekommen?
Genau, also ich bin wahrscheinlich eher bekannt als kleines Filmröllchen. Ich bin eigentlich Informatikstudent, so vom Titel her. Fühle mich aber schon seit etwa einem Jahr zu Serenity OS berufen. Und ich will jetzt nicht wiederholen, was die anderen schon gesagt haben, weil bei mir war es ähnlich. Ich habe auch über ein YouTube-Video Andreas Kling gefunden und es war im Kontext mit Live Overflow, also tatsächlich Security Research. Live Overflow ist ja ein ziemlich bekannter deutscher IT-Sec-YouTuber. Der hat Anfang letzten Jahres oder Ende 2020 eine kleine Kooperation gemacht, wo es eben einen Exploit gab in Serenity OS, in dem CTF. Und er hat erklärt, wie der Exploit funktioniert hat und so. Und hat dann nachher Andreas Kling hatte dann ein kurzes Segment in diesem Video und dann war noch verlinkt, okay, Andreas Kling in seinem eigenen Video fixt diesen Bug. Und dann habe ich das mal angesehen. Das fand ich echt interessant. Also zum einen diese Fix-Idee. Also ich bin nicht so der IT-Sec-Mensch, aber ich finde das sehr interessant. Und dann bin ich da eben so ein bisschen im Sumpf gelandet, durch den Algorithmus auch. Also so bin ich drauf gekommen und meinen ersten Commit habe ich dann irgendwann letzten April, glaube ich, gemacht. Also ist etwas mehr als ein Jahr her. Und seitdem arbeite ich, würde ich sagen, ziemlich viel an dem Projekt mit. Stand der Dinge sind momentan, glaube ich, etwa 270 Commits oder so. Also ein bisschen. Und genau, ich sehe mich ein bisschen fürs Audiosystem verantwortlich, aber abgesehen davon, ja.
Wow, sehr gut. Sehr, sehr fleißig. Das ist auf jeden Fall respektabel für ein Jahr Projektzugehörigkeit. Und auch echt spannend, dass du auch über YouTube draufgekommen bist, weil ich weiß ja nicht, also ich kriege normalerweise von Algorithmen immer nur Schund vorgeschlagen, der mich überhaupt nicht interessiert. Aber in dem Fall hat der Algorithmus bei uns ja offensichtlich echt einen guten Nerv getroffen. Also YouTube, bitte mehr davon, bitte mehr sinnvolle Vorschläge und nicht irgendwelche alten Meme-Videos, die man schon seit 5 Jahren kennt oder so. Das wäre irgendwie nett. Ja, ich finde das auch wirklich interessant, dass das System ja auch wirklich so aussieht, wie man sich das vorstellt. Also wir haben jetzt ja schon festgestellt, wir haben alle so eine gewisse Liebe für diese 90er-Jahre Unix-Systeme und es sieht halt wirklich aus wie so eine Mischung von so ein bisschen CDE, so ein bisschen Windows Server 2000, würde ich sagen. Und irgendwie so altes Putty ist da für mich auch drin, wenn ich das Terminal so mir anschaue. Also das vereint ja wirklich alles, was man so in den 90er Jahren an den Unix-Systemen so wertgeschätzt hat. Und ja, jetzt hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was das Ganze eigentlich ist. Ich habe hier in den Shownotes noch so Dinge drin stehen wie monolithischer, präemptiver Multitasking-Kernel und Dateisystem-Support, geschrieben in C++. Vielleicht wollen wir da noch mal irgendwie kurz drüber sprechen. Wie sieht das denn aus, wenn man an diesem Projekt mitarbeiten will? Was ist denn so, wie beginne ich denn damit? Was kann mein Einstiegspunkt sein, um mich mit dem Thema zu beschäftigen? Gibt es da irgendwie eine ISO, ein Vagrant-Image? Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja gut, also eine ISO gibt es vorab schon mal nicht. Das ist so ein Punkt, der kommt immer wieder auf. Leute möchten es natürlich schnell ausprobieren, irgendwie, keine Ahnung, mit rumspielen. Aber es ist halt primär ein Projekt von den Entwicklern für die Entwickler selber. Das heißt, jeder hat so seine eigene Ecke, vielleicht sein eigenes Ziel auch für das Projekt. Und deswegen und vor allen Dingen auch, weil das Projekt sich so schnell entwickelt, gibt es keine offiziellen ISOs. Das heißt, wenn man damit anfangen möchte, daran zu arbeiten, gibt es sehr, sehr gute Dokumentation, die einen mehr oder weniger wirklich an die Hand nimmt und in die Schritte durchgeht, um mit ein paar einfachen Skripten auf einem Linux-System, ich meine auch auf macOS und auf Windows unter WSL, eine virtuelle Maschine mit dem System zum Laufen zu kriegen. Und von da an steht einem natürlich, sag ich mal, die komplette Welt eines Betriebssystems mit User Space in Form der Codebase offen. Also ich denke, ein guter Einstieg ist, man sieht irgendwie einen Bug, vielleicht in einem Video von Andreas oder selber im Betriebssystem sich orientieren, rumgucken. Und guckt einfach, okay, wo kann ich denn diesen Bug fixen? Und das Schöne ist ja, die komplette Codebase ist da. Das heißt, wenn der Bug da ist, dann kann man ihn in den meisten Fällen, es sei denn, es ist ein Bug in QEMU, auch tatsächlich im Projekt fixen. Und klickt sich mit seinem Editor, seiner IDE durch die verschiedenen Layer des Systems, bis man irgendwo dann rauskommt, wo man den Bug hat und kann den dann fixen. Aber natürlich funktioniert Feature hinzufügen genauso. Also man muss nicht unbedingt mit dem Bug anfangen. Es ist, sag ich mal, encouraged, dass man nicht gleich ein neues Subsystem schreibt, weil man sich vielleicht erstmal mit dem Projekt etwas arrangieren sollte, es etwas kennenlernen sollte. Aber ja.
Ja, das geht echt relativ schnell. Also ich habe mir mal die Doku angeschaut. Da gibt es halt ein Skript. Man installiert sich so ein paar Dependencies. Ich habe das jetzt unter Linux gemacht und hat dann so eine Art Skript, was halt so ein Makefile dann durchrattern lässt. Das läuft dann so 5 Minuten und dann poppt QEMU auf und man hat da eine VM und kann da sofort loslegen mit funktionalem Netzwerk, mit Grafik, die funktioniert. Also das geht erstaunlicherweise sehr, sehr schnell. Und da habe ich mir so überlegt, das wäre doch cool, wenn man da so Vagrant-Boxes für bauen würde. Habe dann aber in der Doku gesehen, das war so irgendwie die erste FAQ so. Warum gibt es keine ISOs? Und so nach dem Motto, naja, das ist ein System von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen. Die kriegen das schon hin, die brauchen keine ISO. Und da dachte ich mir so, okay, gut, ich sehe schon, ich muss da nicht tätig werden. Das ist vielleicht auch ein Stück weit gar nicht gewünscht. Aber um mal schnell loszulegen, wäre das natürlich eine Option, aber vielleicht tut sich das ja noch in der Zukunft. Und was mich interessieren würde, Dateisystem ist ja aktuell ein X2, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Also das X-Dateisystem, das wir schon von Linux kennen, das eben das Standard-Dateisystem ist.
Ja, das ist tatsächlich also ein Punkt, der öfter aufkommt, warum nur XT2, warum nicht 4 oder... keine Ahnung, was komplett anderes.
Und ZFS. Das,
ja, genau. BTRFS und so weiter. Das hängt einfach damit zusammen, dass keiner es implementiert hat. Das ist so ein bisschen auch die Mentalität. Jeder macht das, woran er Lust hat. Und Andreas hat zu Anfang, wie er selber sagt, eine ziemlich krude XT2-Implementation geschrieben. Die ist natürlich jetzt mit doch einigen Jahren auf dem Buckel schon verbessert worden und eigentlich relativ stabil. Aber eben, es ist keiner hingegangen und hat eine neue Implementation für ein moderneres Dateisystem geschrieben. Und wenn hier jemand Lust hat, an ein Dateisystem zu schreiben, bitte. Also wir haben tatsächlich auch zwei weitere Dateisysteme drin. Einmal Plan9, das scheint auch zu funktionieren, bin ich nicht ganz so mit bewandert. Und dann noch ISO 9660, also das ist das klassische das Dateisystem, was der ISO-Datei ihren Namen gibt, wo wir es eben schon von hatten. Das heißt, Disk-Images kann man auch lesen und also mounten. Aber für das tatsächliche System als Root-Partition aktuell EXT2, wie gesagt, wenn jemand contributen möchte, super gerne.
Ja, Wahnsinn. Plan9 ist auch schon direkt das nächste exotische Betriebssystem. Das können wir auch auf die Liste packen für weitere Themen. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen in die Geschichte weiter einsteigen. Aber bevor wir das tun, was ich mich auch gefragt habe, ist, was es denn mit dem Namen auf sich hat. Ich habe natürlich gehofft, es hat was mit dem gleichnamigen Film zu tun, musste aber feststellen, dem ist wohl nicht so. Wie kam Andreas auf Serenity OS?
Ja, das ist eine lange Geschichte und das hat viel mit seiner persönlichen Geschichte zu tun. Deshalb würde ich damit vielleicht mal anfangen. Andreas Kling hat da auch ganz viele Videos dazu gemacht und wir haben seinen YouTube-Channel verlinkt. Das heißt, da kann man sich durchschauen durch seine verschiedenen Car-Talks hauptsächlich, wo er von seiner Geschichte erzählt. Aber mal so zusammengefasst, er hat lange Zeit, so sage ich mal so Ende der 2000er und Anfang der 2010er bei Apple und Nokia gearbeitet und da viel an WebKit und Qt gearbeitet. Und er ist dann ab 2016 oder so, keine Ahnung, bis 2018 auf jeden Fall, hat er dann Probleme mit Drogen, hat auf verschiedene Arten und Weisen Drogen missbraucht und hat es dann aber geschafft, eine Behandlung zu machen und ist nicht mehr abhängig und hat dann als Beschäftigungstherapie, weil er jetzt so viel Zeit hatte, nachdem er von den Drogen losgekommen ist, hat er sich überlegt, was mache ich mit meiner ganzen Zeit und hat dann eben Serenity begonnen. Und der Name Serenity kommt von dem Serenity Prayer. Das ist das Gelassenheitsgebet. Das ist so ein ganz bekanntes Gebet, das er anscheinend in einer Selbsthilfegruppe nach seinem Entzug kennengelernt hat. Und er hat das begonnen im Oktober 2018, kann man auf dem GitHub-Repository nachgucken. Der erste Commit ist vom Oktober 2018 und er hat dann die Entwicklungsarbeit auf seinem YouTube-Kanal gestreamt. Das Format hat Network vorhin schon erwähnt, eben live-mäßig und wird sehr wenig bis gar nicht geschnitten. Und das ist auch so ein bisschen die Art und Weise, wie das Projekt Bekanntheit erlangt hat. Und damit sind mit der Zeit sehr viele Leute dazugekommen. Und seit 2021 kann er das sogar in Vollzeit machen. Das heißt, er kriegt jetzt genug Geld durch Spenden, um das Vollzeit an Serenity OS zu arbeiten.
Das ist faszinierend, weil man so gar nicht erwartet, wenn man von so einem total spannenden Projekt hört, dass das eine Möglichkeit bietet, das wirklich hauptberuflich zu machen. Also fand ich auch total faszinierend und ist ja auch wirklich eine bewegte Geschichte, dass man so ein Projekt eben auch als Motivation ansehen kann, seine privaten Probleme so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Also sehr, sehr schöne Sache. Auch schön, dass da so offen mit umgegangen wird. Finde ich sehr begrüßenswert. Und wir haben auch mal in den Shownotes verlinkt das Mai 2022 Update-Video. Also Andreas Kling hatte regelmäßig Videos, die er eben auch hochlädt. Habe ich gerade die Tage nochmal reingeschaut. Und jetzt für den Mai 2022 hat er so ein Update-Video veröffentlicht, wo so ein bisschen drüber gesprochen wird, was es so Neues in der Community gibt. Und das ist total spannend, da mal reinzuhören, denn da tut sich wirklich echt viel. Es sind ja wirklich auch viele Leute, die da mittlerweile an diesem Thema arbeiten. Was ja auch so ein bisschen das nächste Thema wäre, wie sieht das denn so aus mit so dieser Team-Projektstruktur? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da so dran? Habt ihr da so ein paar Eckzahlen?
Also es ist grundsätzlich mal eine sehr organische Struktur, weil es, sage ich mal, eben organisch gewachsen ist und man sich nie auf irgendein formales System geeinigt hat. Also ich bin jetzt nicht sehr vertraut mit dem zum Beispiel der Struktur vom Linux-Kernel, aber ich weiß, es gibt irgendwie so Subsystem-Maintainer und es gibt relativ klare Abläufe. Und ich glaube, das Gleiche gilt für größere Distros wie Debian und Ubuntu, fällt mir ein, da habe ich schon vieles drüber gehört. Aber das ist in Serenity OS überhaupt nicht der Fall. Das heißt, die Hierarchie ist ziemlich flach und man könnte jetzt meinen, das ist unorganisiert, aber der Grund, warum es noch so ist, ist, dass es halt einfach funktioniert. Das kann ich auch nicht erklären, warum es genau funktioniert, aber es funktioniert halt einfach, dass im ganzen Projekt fast jeder macht, was er will und die Ordnung trotzdem irgendwie beibehalten wird. Und ich von meinem Konzept her, wie ich das mitgekriegt habe, wo ich jetzt eben ein Jahr tiefe Einblicke da habe, gibt es etwa drei Schichten, würde ich es nennen. Am Anfang, ganz oben, haben wir so die Maintainer. Das ist eben mit Andreas und dann einigen anderen. Ich zähle sie mal kurz auf. Der Linus Groh, Ali Mohammed Purfat, Gunnar Beutner, der ist gerade nicht aktiv, Idan Horowitz, Brian Gianfolcaro und Tim Flynn. Und das sind eben die sozusagen das letzte Wort haben, ob ein Commit ins Projekt kommt oder nicht. Das heißt, die haben auf GitHub diese Merge-Permissions für Pull-Requests und genau, und die machen auch sozusagen den Hauptteil der Reviews. Das war am Anfang nur Andreas selber, weil er ja am Anfang das als privates Projekt gemacht hat und damit eben andere Leute nur ihm geholfen haben, in Anführungszeichen. Und heutzutage hat er aber einen Großteil dieser Verantwortung abgegeben und lässt auch die anderen oder ja, will eben auch, dass die anderen sich drum kümmern, weil es ist inzwischen sehr viel Arbeit, Commits zu Pull Requests zu reviewen und zu mergen. Und ich würde mal behaupten, wenn irgendwas brennt, im Zweifel, dann sind die auch dafür zuständig. Also hätten wir jetzt ein Security Disclosure, Responsible Disclosure, dann müsste man sich an einen Maintainer auf jeden Fall wenden. Auch wenn das nicht das relevanteste Szenario für das Projekt ist. Naja. Und darunter stehen so die Projektmitglieder. Also es gibt dazu ja ein GitHub-Projekt und eine GitHub-Organisation. Und wer dort sozusagen als Mitglied eingetragen ist, da gibt es ja auch diese Liste, die zähle ich zu den Projektmitgliedern. Da gibt es eine harte Grenze dafür. Wenn man 100 Commits erreicht hat, dann kommt man da rein. Das heißt, ich gehöre zum Beispiel auch zu denen dazu. Gibt es ein paar kleinere Privilegien, aber nichts Festes. Also die Leute machen meistens so ein bisschen Moderation. Das heißt, die kümmern sich um Issues, labeln die, schließen sie und machen aber auch Code Review. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten die Maintainer zu viel Arbeit haben. Habe ich gezählt vor einem Monat, glaube ich, etwa 40 bis 50 Leute. Und der ganze Rest ist dann darunter, in Anführungszeichen, auch wenn, wie gesagt, da kein strikter Wert drauf gelegt wird. Und das sind insgesamt an Contributern gibt es über 500, ich glaube inzwischen sogar an die 600, aber regelmäßig gibt es so 120, 150 Leute, die so jeden Monat oder alle paar Monate mal was machen.
Es sind tatsächlich 705.
Okay, dann habe ich mich da
also ist es noch ganz schön angewachsen. Das sind alle. Ich kann natürlich jetzt nicht. Gut, du hast vielleicht die schon entfernt, die in den oberen Schichten sind, aber ja.
Das auch. Ja, aber genau, also nochmal wichtig zu erwähnen, ich habe jetzt viel über diese Hierarchie geredet, das ist alles sehr, sehr informell. Also ich glaube, da legen auch viele Wert drauf, so von den Leuten auf meinem Level, so die das System gut kennen, dass man trotzdem kritikfähig bleibt und trotzdem in einer offenen Kommunikation bleibt. Und meine Commits sind auch nicht mehr wert als die Commits von jemandem, der erst seinen ersten Commit macht, auch wenn meine Commits vielleicht größer und beim ersten Anlauf korrekter sind, wenn man so will, weil ich halt schon die Vorgänge im Projekt kenne, im Gegensatz zu einem neuen Contributor. Aber das ist ja kein Problem, das kann man alles lernen. Und ich würde mal behaupten, da könnt ihr gern kommentieren, wenn ihr da Widersprüche habt, aber ich würde mal behaupten, dass wir eine ziemlich offenes Verhältnis zu neuen Contributern haben und versuchen, allen Leuten zu helfen, ins Projekt reinzukommen. Und das hat mir auch damals sehr geholfen, ins Projekt reinzukommen und mit allem vertraut zu werden und Code zu lesen, Code zu schreiben und so weiter.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Auch wenn ich nicht mehr als 100 Commits habe, ist, sag ich mal, die Kultur um die Leute, die sich beteiligen und auch die Neuen, wirklich sehr offen und sehr freundschaftlich. Und vielleicht, warum das Ganze so gut funktioniert, obwohl es, sag ich mal, so lose organisiert ist, auch wenn wir jetzt sehr viel darüber gesprochen haben, wie es dann doch irgendwie auch organisiert ist. Aber wenn man eben mit dabei ist, merkt man, dass es eben relativ lose ist. Doch also Andreas hat von Anfang an einen sehr strikten, aber in einer guten Beziehung strikten Review-Prozess angestrebt. Das heißt, in das Projekt kommen Commits, die gut benannt sind, die concise sind, also kurz und knackig, sage ich mal. Die Git-History ist wirklich mehr eine Dokumentation des Systems als die Dokumentation selber. Man kann wirklich sehr gut zurückverfolgen, wie Änderungen implementiert wurden. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, eben ein sehr gut dokumentiertes Projekt durch die Git-History zu haben. Aber selbst wenn man es, wie Manuel auch schon angesprochen hat, beim ersten Versuch vielleicht nicht den perfekten Commit hinkriegt, dann sagen die Maintainer einem das auch und sagen, okay, hier müsste nachgebessert werden. Da ist ein C++-Fehler, den man gerne mal macht. Oder da ist was noch nicht berücksichtigt wurde, ein Typo. Dann kann man den Commit noch einmal ändern oder fünfmal ändern oder zehnmal ändern. und die Maintainer werden nochmal drüber gucken. Und wenn er dann, sage ich mal, ein Level erreicht hat, was gut ist, was eine gute Änderung ist, dann kommt er auch rein.
Sieht sich Andreas so in der Rolle? Also ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit was ich so von der Organisation des Linux-Kern-Projekts mitbekommen habe oder wie es ja auch bei Python lange war. Da ist es ja auch ein, ich würde mal sagen, demokratischer Prozess, so wie ihr es auch gerade beschrieben habt, mit offener Kommunikation und eben mit dem gleichen Ziel, das man gemeinsam verfolgt. Aber trotzdem ist es ja beim Linux-Projekt und bei Python ja immer so gewesen, dass es dann immer noch mal die Person gab, die dann das letzte Wort hatte. Sieht sich Andreas Kling in der Rolle oder sagt er, ja, wenn Linus das auch so sieht und Gunnar und Brian, dann ja, dann wird es schon so passen. Oder legt ihr auch mal ein Veto ein in letzter Sekunde?
Das ist natürlich schwer zu sagen. So generell, ich würde von dem, was ich mitkriege, würde ich sagen, er ist sehr, sehr offen zu den Meinungen und respektiert auch die Meinungen der anderen Maintainer, aber auch Projektmitglieder und Personen, wenn die eine gute Meinung haben, eine fundierte Meinung haben. Da es ja meistens um technische Dinge geht, gut, bei Moderation, sage ich mal, gibt es natürlich auch noch Dinge, die geklärt werden müssen, aber hauptsächlich ist das Projekt ja über den technischen Prozess quasi, oder es geht darum, da kann man ja glücklicherweise faktenbasiert arbeiten. Das heißt, wenn jemand eine Verbesserung für die Effizienz oder Schnelligkeit von Code vorschlägt, dann haben wir die Tools, um das feststellen zu können, ob das wirklich besser ist. Das wird auch gemacht. Und dann, denke ich, wird Andreas auch sagen, wenn er falsch liegt. Ja, also es ist nicht der Diktator des Projekts. So, das gibt es ja, diesen Begriff.
Wohltätiger Diktator auf Linux.
Genau, darauf wollte ich hinaus, ja.
Ja, und ich sage mal so, das ist auch, hat ja auch was zu tun, eben wie man sich selber sieht. Und da hatte ich tatsächlich auch mal eine Frage in einem Livestream gestellt an Andreas. Und er war sehr nachdenklich darüber, wie er eben das Projekt sieht, ob er das noch als sein eigenes Projekt sieht oder ob es ein Projekt ist, wo er mitarbeitet dran. Und er sagte, dass er es manchmal noch so als sein eigenes Projekt sieht und dass das früher auch sicherlich der Fall war. Aber je mehr andere Leute dran arbeiten, desto nachdenklicher wird er und desto, sag ich mal, mehr ändert sich das halt auch eben, dass es ein Community-Projekt ist. Und ich erinnere mich noch gut an den 10.000. Commit. Der war nämlich, dass die Lizenz von Andreas Kling, also im Project Root von Andreas Kling zu Serenity OS Contributors umgeändert wurde. Das heißt, ich meine, rein rechtlich ist wahrscheinlich das Projekt da nicht mehr nur seins, aber das ist ja nicht so wirklich schön, den rechtlichen Aspekt irgendwie zu betrachten. Aber auch, ich glaube auch in Gedanken ist es schon eher das Projekt aller, die daran mitarbeiten.
Als letzten Kommentar, ich würde schon behaupten, dass es das Hügel gibt, auf den er stirbt. Also so mit der Symbolik gesprochen. Also es gibt einige feststehende Dinge am Projekt, zum Beispiel die Ästhetik, die garantiert nicht geändert werden kann, weil das ist jetzt nicht unbedingt ein technischer Aspekt, ist auch eine persönliche Meinung, was findet man für einen Desktop-Oberflächenstil schöner. Und das ist eben ein Punkt, sollte aber auch jeder wissen, wenn er da reinkommt. Da lässt sich nicht drüber argumentieren, mal von Theming abgesehen. Aber ich sag mal, das sind so kleinere Sachen. Und wenn einem das nicht gefällt, dann ist auch vielleicht die ästhetische Ausrichtung nicht die richtige. Und wenn man eine eigene Ästhetik mit Serenity OS implementieren will, dann darf man das gerne tun, nur man hat halt keine Erfolgsaussichten, das ins Projekt reinzukriegen. Aber ich sag mal so, diese Menge an Hügeln, auf denen Andreas Kling sterben wird, um diese wörtliche Übersetzung nochmal zu bedienen, die ist sehr klein und das meiste ist offen für was auch immer als beste Lösung erscheint.
Ja, man kann ja auch einfach eben das Projekt forken. Man sollte allerdings gewarnt sein, viel Spaß, das up-to-date zu halten. Also die Commits kommen sehr schnell rein, sag ich mal. Das heißt, da muss man wirklich, selbst wenn man nur Patches applied, werden die wahrscheinlich irgendwann einfach nicht mehr matchen. Aber klar, das Projekt ist so lizenziert, dass jeder eigentlich damit machen kann, was er möchte.
Genau, das ist die BSD2-Clause-License, also eine sehr, sehr liberale Lizenz.
Ja, da gibt es ja wirklich nicht viel, was definiert ist. Also ich glaube, da steht im Wesentlichen drin, mach damit, was du willst, aber nerv mich nicht und mach mich nicht dafür verantwortlich, wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas kaputt geht. Ich glaube, so kann man sinngemäß die BSD, gibt es ja als 1, 2 und 3 Clause, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder?
tatsächlich die zwei Claws ist, man muss sagen, wer es gemacht hat. Also Retain Copyright Notice, basically. Und zwar in binär, also in Binary-Form und im Text. Und es gibt keine Warranty. Also wir sind nicht verantwortlich dafür, was passiert, wenn ihr das Projekt einsetzt. Das hat ja quasi jede Lizenz, jede Open-Source-Lizenz. Und eben, aber es gibt darüber hinaus keine Klauseln oder so, die man beachten müsste.
Ja. Nun ist es ja so, und das hat der Manuel ja auch schon gesagt, ihr arbeitet ja beide an dem Projekt mit. Manuel sieht sich so ein bisschen als Maintainer für den Audio-Stack. Ist ja so eins der großen Projekte, was du vorantreibst. Wie sieht es bei dir aus, Network? In welchen Bereichen bist du unterwegs? Wo hast du so deine Finger im Maschinenraum?
Ja, das ist am System selber tatsächlich weniger als am Drumherum, wobei auch im System selber, also zuletzt tatsächlich relativ viel im GUI-System oder Browser, also generell GUI-Anwendungen, allerdings keine tiefgreifenden Änderungen, nur Bugfixes hauptsächlich. Und ein paar andere Themenbereiche auch noch, wo ich mich einfach für interessiere, aber hauptsächlich ist meine Arbeit so um das System drumherum. Also das Signifikanteste daran ist wahrscheinlich der Discord-Bot. Den habe ich doch schon sehr, sag ich mal, geprägt. Und da arbeite ich auch gut dran, wenn jemand ein Feature haben möchte, was Sinn macht fürs Projekt, was irgendwie weiterhilft, dann klar, implementiere ich gerade mal. Das hängt aber auch eher an der Sprache als an der Lust, irgendwie an Serenity mehr zu arbeiten. Ich oder an der Zeit hängt es auch noch meistens, aber also C++ ist nicht so wirklich meine Hauptsprache, das ist dann eher TypeScript, was glücklicherweise die Sprache ist, in der Bot geschrieben ist. Das heißt, da kann ich dann mein ganzes Programmer-Know-how auspacken, ohne irgendwelche Sorgen zu haben, dass ich Pointer-Logic falsch gemacht habe. Aber ja, eben Systeme um Serenity rum, Webseiten, Fixes und all so ein Kram. Und dann auch einfach viel in der Community unterwegs sein, mit Leuten reden, über Dinge diskutieren, Leuten weiterhelfen.
Ja. Sehr schön.
Naja, da muss ich mal noch ein bisschen dazwischen grätschen. wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt hier, mir geht es so ähnlich, ich kann gar kein C++ und das ist alles, ich habe da ein bisschen Angst davor, kann ich euch sagen, dass ich auch kein C++ konnte, bevor ich an Serenity gearbeitet habe. also ich glaube, die Menge an Leuten, die kein C++ konnten, bevor sie an Serenity gearbeitet haben, die ist wesentlich höher, als man denken würde. Man muss natürlich seine Programmierkenntnisse mitbringen, aber es ist eine sehr moderne Form von C++. Wir haben jede Menge C++ 20 und teilweise auch 23 Features. Wir haben keine Exceptions, keine RTTI, sehr wenig rohe Pointer, hauptsächlich Smart Pointer und Managed Pointer und ganz viel saubere Objektorientierung ohne C. Das heißt, da kann man auch, wie ich als Java-Programmierer, relativ gut reinkommen. Und das würde ich, wenn ich jetzt mal mein eigenes Projekt loben darf, mal wieder, würde ich Solidity auch für den Code-Style loben. Das ist sehr schöner C++.
Oh ja, da muss ich mich aber anschließen. Also der ist wirklich sehr schön und gut lesbar.
Also auch eine gute Möglichkeit, wenn man eigentlich schon immer mal C++ lernen wollte, es nur noch nicht wusste und noch keinen Use Case hatte, damit einzusteigen, würdet ihr vermutlich unterschreiben.
Ja, es ist etwas schwierig. Also ich würde mal so sagen, wenn man Serenity lernen möchte, an Serenity arbeiten möchte, dann muss man irgendwie ein bisschen C++ lernen und halt um daran arbeiten zu können. So. Aber wenn man C++ lernen möchte, sollte man wahrscheinlich nicht Serenity dafür verwenden. Es sei denn, man hat wirklich gar keine Restriktionen, was man machen muss. Das heißt, man schreibt irgendwie eine CLI-Application ohne Dependencies. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir nicht die C++ Standard Library benutzen, sondern was Eigenes haben, ganz im Zeichen des Projektes, alles selber zu bauen, haben wir was Eigenes. Und das geht zwar außerhalb, also ich glaube, wir haben auch...
Ja, das geht, ist außerhalb auf Linux auf jeden Fall verwendbar mit CMake-Projekten.
Wir haben, glaube ich, sogar Godbolt. Heißt das so? Ich glaube.
Es gibt auch auf Godbolt, wenn man in die C++-Bibliotheken dort geht, kann man Serenity, beziehungsweise Lagom heißt es dort. Lagom ist halt der Name für die Serenity-Bibliotheken auf einem Linux-System, kann man dort einsetzen. Und dann zumindest die Standardbibliothek, die heißt AK. Die Bedeutung der Abkürzung ist dem Zuschauer überlassen. Die kann man dort dann einsetzen.
Ich hatte sogar auch schon mal, um das mal kurz, weil das Thema mir gerade mich darauf bringt, dass ich schon mal sowas gesehen hatte, dass es auch eine Library gibt oder beziehungsweise eine Möglichkeit gibt, die LibGUI aus dem System auch auf einem Linux einzusetzen. Das fand ich auch total spannend, habe ich demnächst gesehen. Und da könnte man quasi mit dieser LibGUI GUI-Applications bauen für Linux, nur halt eben mit Serenity-Ursprung, nenne ich es mal. Also da ist mittlerweile einiges möglich.
Cool.
Das ist wirklich interessant. Ich habe da auch ein bisschen mitgearbeitet, also ganz, ganz wenig eigentlich, aber ich nehme die Pride da drin schon. Der Entwickler, der das gemacht hat, ist, glaube ich, gerade nicht da.
Ist gerade nicht so aktiv.
Genau, deswegen ist das so ein bisschen on hold. Kann jemand anders vielleicht weitermachen? Wär cool, wenn jemand Lust drauf hat. Aber einfache Anwendungen mit auch Pop-ups und so ging schon. Das benutzt dann SDL einfach. Ist ja, sage ich mal, eine einfache Möglichkeit, um Window GUI-Applications auf andere Systeme zu porten. Aber es ist wirklich spannend. Genau.
Wie sieht das denn bei dir aus, Marc? Also du hast dich ja auch schon so ein bisschen reingefuchst. Wäre das eigentlich auch so ein Projekt, an dem du mitwirken würdest? Oder hast du da vielleicht schon was gemacht?
Also mein Traum wäre, ich würde gerne einen IPv6-Stack in Serenity implementieren, weil es meines Wissens nach IPv4 aktuell nur supported ist.
Da wirst du dann viele Liebhaber und viele Supporter haben, wenn du das tust.
Dadurch, dass ich selber IPv6-Liebhaber bin und ich das auch wirklich gut finde, würde ich das, wie gesagt, super gerne machen. Ich habe auch schon mal in den Discord, hatte ich damals gefragt, ganz blauäugig, wie sieht es denn aus mit IPv6? Und dann kam natürlich die Antwort, ja, wenn du Lust hast, baust doch, also mach's doch. hat mir nicht so viel geholfen. Ich hätte mir eher so eine Antwort gewünscht, ob schon mal sowas geplant wäre. Aber weil ich kann halt, ich habe momentan einfach nicht die Ressourcen, hauptsächlich Zeit dafür, mich reinzufuchsen. Aber es wäre, wenn ich es könnte, dann würde ich sofort meine Zeit dafür opfern, weil hätte ich schon sehr, sehr Lust drauf.
Hast du dann viel Spaß mit CoreStream? Das ist eine API, die wir haben, die ist eigentlich sehr gut. Aber
die API ist sehr gut und das Problem ist nur, wenn man von der neuen API mit der alten API reden muss. Aber da brauchen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe zu gehen.
Ja.
Ich glaube, sonst wird das ganz, ganz schnell ein 3-Stunden-Podcast. Also nicht, dass ich hier irgendwie nicht Lust hätte, mit euch 3 Stunden darüber zu reden. Aber ich glaube, so die Frage, die sich die Zuhörenden jetzt vor allen Dingen stellen, nachdem sie uns schon ein bisschen zugehört haben, ist, ja, schön, gut, Hobbybetriebssystem. Aber was ist der Use Case? Warum macht er das? Und vielleicht gehen wir da einfach mal der Reihe nach durch. Und meine Frage wäre jetzt an dich, Marc. Warum Serenity OS? Was machst du damit? Was ist deine Justification für diese Liebelei?
Meine Justification dafür ist eigentlich das Explorieren von POSIX-Compliant-Systemen. Also von Unix-Systemen und wie sie sich alle dann doch im Einzelnen unterscheiden. Um das nochmal zu wiederholen, auch die Entwicklung zu verfolgen, in der heutigen Zeit zum Beispiel einen Browser hochzuziehen, ist wirklich schmerzhaft, weil das Web sehr gebloated ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sagen würde. Aber es ist einfach sehr viele Techniken, sehr viele Sachen, die da zum Einsatz kommen mittlerweile im Hintergrund, damit eine ja, Webseite funktioniert, das ist der Wahnsinn. Und es zeigt mir auch immer wieder, also Serenity zeigt mir immer wieder so ein bisschen, mit wie wenig oder mit wie grundlegenden Dingen man eigentlich auskommen kann und was, wo wir eigentlich herkommen von den von der Betriebssystemseite her. Ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, wie dick der Linux-Kernel mittlerweile ist und wie groß der wird, und es wird immer mehr, ne, Sachen, die teilweise vielleicht auch einfach immer mehr historisch wachsen. Ich will das jetzt gar nicht kritisieren, weil das passiert halt einfach. Aber man muss sich da trotzdem immer wieder bewusst machen, dass einige Dinge vielleicht auch gar nicht so notwendig sind. Und bei Serenity OS sehe ich immer wieder, das muss ich da immer wieder loben, einfach diese ein gutes Bewusstsein, was man wirklich drin haben will im Betriebssystem. Und vor allem auch diese Mentalität, dass man alles selber schreibt. Man nimmt sich damit sehr viel vor. Man macht es sich damit nicht einfacher, aber es macht natürlich auch viel mehr Spaß und man hat mehr Kontrolle über das ganze System und man lernt halt unglaublich viel. Also von daher Use Case aktuell, wie gesagt, dieses mehr so Explorer-mäßiges, Hobby-mäßiges Drüberschauen und ja, eben diese Begeisterung für Betriebssysteme, würde ich sagen. Ich habe allerdings auch schon von vielen Leuten gehört oder von vielen öfters mal den Wunsch gehört, eine Server-Version wäre mal ganz toll, ohne GUI. und da würde ich mich anschließen. Das fände ich auch richtig, richtig cool. Aber ja.
Also dazu kann ich sagen, es ist ziemlich einfach, den Kernel kurz im Text-Mode laufen zu lassen. Da gibt es eine Kernel-Command-Line-Option. Und man kann von Hand in den INI-Dateien, die im System drinstecken, alle möglichen Programme an- und ausschalten, die beim Start hochgefahren werden. Und da lässt sich was sehr, sehr Kleines, sehr, sehr Serverfähiges in 0, nichts nur mit INI-Konfiguration zusammenbauen.
Ah, guck mal, das werde ich mir mal anschauen.
Vielleicht noch nicht ganz production ready, aber
ja.
Also NixOS war gestern, heute ist Serenity OS halt, nehme ich jetzt mal
naja,
mit.
Naja, also bisschen. Wir können doch nicht das ganze System mit Config-Dateien hochziehen, so alles. Aber da ist viel State, sage ich mal, im Git-Repo. Das macht ja auch Sinn. Also wir wollen nicht, oder bisher wollte keiner, das ist ja eher die Formulierung, die man nutzen sollte, bisher wollte keiner NixOS draus bauen mit voller Durchkonfigurierung von allem, sondern das der State vom System ist eben im Git-Repo, so das Base-File-System. Aber ich meine, lightweight ist es.
Ja, das ist auch das, was wir hier in den Notizen noch festgehalten haben. Es ist wirklich leichtgewichtig im Sinne von, dass sogar ein überfülltes Disk-Image ja auch nur so 2-3
also
Gigabyte
mein Disk-Image?
Sind.
Dein ja. Disk-Image, ja. Also ich habe einfach mal mein Disk-Image gemessen und ich habe mehrere, ich glaube, die Hälfte von meinem Disk-Image sind nur Audio-Test-Dateien. Also.
Wow. Ja, dann ist das wirklich gleichgewichtig. Und Kern mit 21 Megabyte und der Bootzeit von irgendwas um die 20 Sekunden, das scheint mir auch recht performant und sehr schlank zu sein. Wie sieht das denn bei dir aus, Network? Also ist das bei dir natürlich ein Entwicklungssystem, aber hast du irgendwie so ein Use Case, wo du sagst, das ist meine Anforderung und das wird halt ideal abgedeckt von Serenity OS?
Ach, nicht wirklich. Also ich bin glücklicher Linux-Nutzer so auf meiner Development Workstation, I guess. Darüber hinaus, es wäre natürlich schon sehr, sehr cool, wenn man irgendwann sag ich mal, so die ganzen Workflows, die man auf Linux laufen lassen kann, mit einem Browser, der irgendwie YouTube-Videos gucken kann und E-Mail lesen und also wirklich alles, wenn man das auf Serenity OS machen könnte, weil dann hat man ein System, wo man selber schon mitgearbeitet hat. Ich meine, ich könnte auch zum Linux-Kernel contributen, aber C kann ich noch weniger. vielleicht dann Rust, naja. Auf jeden Fall, man hat ja dann schon mitgearbeitet und ich mag das Projekt sehr gerne. Also wäre das, sag ich mal, so ein Dream schon. Aber ich weiß, also ich persönlich bin jetzt nicht so, okay, jetzt fange ich an und dann in 15 Jahren, so lange dauert es, habe ich mein perfektes System. und dann stecke ich da die Zeit rein, sondern ich mache das nebenbei, weil es mir Spaß macht. Und wenn was bei rumkommt, was man in Production auf oder auf persönlicher Hardware ordentlich laufen lassen kann, wäre das super. Aber ich mache es zum Spaß. Also das ist jetzt gar nicht so das Ziel für mich.
Wie sieht das bei dir aus, Manuel? Was ist deine Justification?
Das ist eine echt schwierige Frage. Also am Anfang habe ich es einfach nur gemacht, weil ich Spaß hatte, Code zu schreiben in einem System, wo extrem viel fehlt. Das ist jetzt, wir haben schon einiges drüber geredet, was alles schon da ist, aber das soll nicht davor verstecken, dass einfach alles Mögliche noch fehlt. Und ich fand es halt einfach cool zu sehen, dass ich reingehen konnte und sagen konnte, okay, dieses System fehlt, ich mache es jetzt einfach. Eine der ersten großen Projekte, die ich gemacht habe, ist, ich habe das Audioformat FLAC, das die ein oder anderen Audiophilen sicher kennen, habe ich komplett von Grund auf implementiert. War nichts vorher da. Ich habe eine komplette neue Implementierung geschrieben und da habe ich wahnsinnig viel dabei gelernt. Ich würde sagen, das war so der Auslöser für mich, dass ich jetzt ein Datenkompressions- und Audio-Programmierungs-Nerd bin, keine Ahnung. Aber das war einfach eine wahnsinnige Experience, die gibt es sonst in keinem System, außer man schreibt das Ding so an sich alleine stehend, aber das ist ja nicht so cool, wie das standardmäßig in einem Betriebssystem drin zu haben und hunderte, vielleicht sogar tausende Leute nutzen das. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich auch vielleicht mal das gern als Serversystem nutzen würde, so auch nur so experimentell auf meinen Raspberry Pis, die rumliegen und nichts tun, wäre das mal ganz cool. Also da bin ich bei Marc. Abgesehen davon habe ich einfach nur Spaß.
Sehr schön. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste bei so einem Projekt, dass man da einfach Spaß dran hat. Und ja, also ich fände das auch sehr, sehr spannend, da das einfach auch mal auf so einem Embedded Board laufen zu lassen. Im Moment läuft das, glaube ich, nur auf Intel 6x86-64-Bit, wenn ich mich recht entsinne. Oder wie sieht da und der Support 32 aus? Bit.
Ja.
32.
Ja, beides. Also ARM 64, glaube ich, ja. Also Arch 64, glaube ich, ist die offiziell, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber das ist in Arbeit. Also das wird, glaube ich, auch in dem Update-Video erwähnt. Sonst war es auf jeden Fall diesen Monat auch dabei im Changelog, also oder in den Commits. Wir haben keinen Changelog für Releases oder so. Es kommen immer wieder kleinere oder Dinge einfach hinzu, um den Support zu verbessern. Ich glaube, es war Interrupts diesmal. Aber da merkt man ja schon, es fehlt, sage ich mal, an den Grundsteinen von so einem System. Timer, Interrupt und so weiter. Und das kommt aber, sage ich mal, da arbeiten Leute aktiv dran. Und irgendwann ist es vielleicht so weit, dass dieser Grundpfeiler quasi das komplette System tragen kann. Und dann hat man natürlich schon den Rest des Kernels und des User Space fertig. Also es ist letzten Endes nur ein Port zu der neuen Architektur. Und das hatten wir eben auch schon mit 64-Bit gemacht. Anfangs war es nur 32-Bit. Und jetzt, also ich benutze persönlich immer die 64-Bit-Version. Das habe ich mir einfach so angewöhnt. Die funktioniert super. Ich würde sagen, genauso wie 32-Bit. Ist vielleicht für mein QEMU etwas angenehmer zu handeln, aber ich habe keine Benchmarks gemacht oder so. Und ich hoffe auch persönlich, ich habe auch noch ein paar Raspberry Pis rumfliegen, dass das vielleicht das erste Stück Hardware ist, auf dem ich das mal wirklich installiere, weil alle anderen Geräte, die ich habe, sind zu neu oder brauche ich aktiv und habe dann nicht so wirklich die Möglichkeit, das mal darauf Serenity OS on Hardware laufen zu lassen. Aber das haben auch schon Leute hingekriegt, also wäre jetzt keine Rarität, oder? Naja, wie man Rarität definiert in dem Kontext, ist vielleicht.
Wäre schon eine Rarität, aber der erste wärst du nicht.
Ja.
Was ja häufig so der erste Schritt ist, wenn man sich das Betriebssystem angeschaut hat, ist, dass man so mal ein bisschen erkunden kann, wie das alles so aussieht, welche Tools da so mitgeliefert werden. Also da ist auch ein funktionaler Webbrowser mit dabei, den habe ich mal ausprobiert. Der war auch echt in der Lage, aktuelle Webseiten darzustellen. Und ihr habt ja auch schon von Browser-Benchmarks gesprochen. Aber was ist denn, wenn ich jetzt so eine Anwendung suche, die es da nicht gibt? Da gibt es so eine tolle Dokumentation auf der Seite und die beschreibt das Portieren von Anwendungen. Und damit hast du dich hier auch schon ein bisschen auseinandergesetzt, Marc. Schlau uns mal auf, worum geht es da? Wie kriege ich meine tolle, selbstprogrammierte Anwendung eben auf Serenity OS zum Fliegen?
Ja, also ich habe das auch in meinem Video damals gezeigt und daher habe ich mich damals so ein bisschen mit dem Portierungsprozess beschäftigt. Also nicht zu sehr in-depth, würde ich sagen, aber ich habe zumindest das Grundprinzip, was ich mal so ein bisschen versuchen kann zu erklären. Also aktuell ist es so, dass es um die 230 Ports gibt. Also als Port würde ich dann Software bezeichnen, die normalerweise nicht für Serenity direkt geschrieben ist, dennoch auf Serenity dann lauffähig gemacht worden ist. Und letztendlich läuft das so ab, dass es in dem Git-Repository einen Ordner gibt namens Ports und dort ist beispielsweise auch auf GitHub, kann man das gut sehen, die Dokumentation dieser ganzen Geschichte und auch eine Auflistung aller Ports. Zusätzlich gibt es jetzt auch eine Seite, die eine ganz normale Webseite, wo man eine bessere Übersicht nochmal von den Ports hat, die, denke ich, wir auch mal in den Shownotes verlinken werden. Das nur am Rande. Ich kann jetzt aber auch mal kurz so zwei, drei Beispiele geben. Also Bash zum Beispiel läuft auf Serenity, Python, PHP und aber auch so Spiele wie Tux Racer oder Doom oder sowas läuft auf Serenity OS mittlerweile. Und letztendlich ist der Grund natürlich dafür, dass eben wir uns letztendlich in der gleichen POSIX-Umgebung befinden wie bei vielen anderen Systemen auch, sodass nicht riesige Umbauarbeiten für Software, die für Unix-artige Systeme geschrieben ist, notwendig sind, damit es auf Serenity läuft. Konkret läuft das dann so ab, dass für jeden Port gibt es einen Ordner in diesem Ports-Ordner mit dem jeweiligen Namen des Ports, also zum Beispiel Vim. Und wenn man in diesen Ordner reingibt, gibt es da eine package.sh, das ist letztendlich ein Bash-Skript, wo diverse Informationen, also zu diesem Paket, nenne ich es mal, stehen. Also zum Beispiel die Version, den Name und die URL, wo man sich den Quellcode runterladen kann. Beziehungsweise dieses Skript wird dann ausgeführt, der Quellcode wird runtergeladen und dann werden sogenannte Patch-Dateien applied, also Patch-Dateien sind letztendlich ein Abbild von den Sachen, die verändert werden müssen und die werden dann automatisch übernommen in den Quellcode und dann wird das Ganze gebaut. Dieser Bauprozess, wenn man jetzt selber eine Anwendung hat, die man portieren möchte oder wenn man damit anfangen möchte, ist eigentlich, dass man es einfach Trial and Error durchgeht. Das ist ganz interessant. Der Andreas Kling hat das auf seinem YouTube-Channel auch schon bei einigen Projekten oder bei einigen Ports gezeigt, wie das funktioniert, wie er da rangeht. Letztendlich läuft es so ab, dass der Source Code runtergeladen wird und man einfach mal probiert, das Ganze zu bauen, schauen, wo gemeckert wird und macht dann die Änderungen und schreibt es in diese Patch-Dateien rein, sodass es halt beim nächsten Mal auch funktioniert. Und so ist man, wie gesagt, jetzt auf mittlerweile über 230 Ports gekommen. Finde ich total interessant. Auch so ein bisschen diese Faszination, dass man sieht, dass es dann funktioniert. Also es ist total beeindruckend zu sehen. Ich meine, das Betriebssystem ist von Grund auf hochgezogen worden und da läuft jetzt auf einmal Git oder Python oder PHP eben. So richtig große Platzhirsche, die dann auf dem System laufen. Und das finde ich eine total tolle Umgebung. Und naja, letztendlich, ja, das ist so der Grundstein. Es gibt auch ein minimales Dependency Management in diesen package.sh-Dateien. Das heißt, auch Abhängigkeiten können da abgebildet werden. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Art Paketsystem, sowas wie tpkg oder sowas im kleinen Rahmen. Mal gucken.
Naja. Also die Sache mit dem Paketmanager, das ist nach dem ISO, glaube ich, die häufigste Frage. Und da ist so der Konsens, dass es wahnsinnig viel Arbeit macht, so eine Package-Repository und Binary-Repository am Laufen zu halten. Das merken wir ja auch, oder das ist so mein Eindruck, das ist so eine der großen Aufgaben, die die Distros haben. Und da stecken die viel Zeit, Arbeit und Menschen rein. Und das ist eine Sache, die sich unser Projekt nicht geben möchte. weil es eben sowieso von Grund auf gebaut wird. Also warum sollte man nicht die Ports auch bauen? Jetzt wäre es natürlich okay, wenn jemand ein privates Package-Repository mit Prebuilds macht. Das ist alles in Ordnung, darf man gerne machen. Aber was Offizielles wird es da wahrscheinlich nie geben, zumindest solange das Projekt in diesem Source-Only-Zustand weiterarbeitet.
Ein weiterer Grund dafür ist halt eben auch, dass alles, was das System oder was die Leute, die daran arbeiten, glauben, auf das System gehört, halt auch für das System im System gebaut wird. Und zwar im gleichen Repository wie alles. Also das ist auch so ein Aspekt eben, wenn du etwas hinzufügst, dann bildet das automatisch, weil es in derselben Codebase ist, direkt gegen alles andere. Das heißt, du hast natürlich alle APIs, aber wenn sich eine API ändert, dann geht auch alles, was darauf dependet, automatisch kaputt. Das hat natürlich, sage ich mal, den Vorteil, dass jemand, der die API-Changes macht, direkt dann einfach hingehen kann und die Build-Errors fixen kann. Und dann ist gleich alles wieder am Laufen. Das würde aber auch heißen, dass wenn Third-Party-Code im System läuft, das schneller dazu kommen könnte, dass Dinge kaputt gehen, weil wir haben effektiv keine stabilen APIs. Das ist halt einfach kein Ziel oder nichts, was wir bisher
angegangen haben. Wenn man mal von POSIX absieht.
Ja, natürlich. Also es gibt Konventionen, so, die wir einhalten und keine Ahnung, jede Programmiersprache oder keine Ahnung, JavaScript, HTML, alles, was auf dem System läuft, ist natürlich auch getestet, dass es standard-compliant ist. Aber eben Code-Dependencies, gegen die gebildet wird, können halt einfach jede Sekunde out of date sein oder kaputt gehen. Das ist auch so ein Problem bei Ports. Das heißt, Ports sind häufig nicht mehr lauffähig nach einer Weile. Es sei denn, es gibt einige, die wirklich relativ dauerhaft up-to-date gehalten werden, auch wenn vielleicht Leute, die zum Beispiel in den Grafik-APIs, OpenGL arbeiten, Programme zum Testen brauchen, irgendwelche Spiele, dann werden die natürlich dauerhaft maintained. Aber das ist keine Garantie. Und deswegen gibt es bis über die Ports hinaus auch keinen wirklichen Package Manager. Das Einzige, was noch anzuführen ist, ist mehr oder weniger, dass man bestimmte Teile im Betriebssystem einfach nicht mitbilden muss. Das heißt, man kann sich, bevor man ein Build macht, aussuchen, welche Komponenten, so heißt das, man beinhaltet haben möchte. Die Standardauswahl ist, denke ich mal, für jeden, der einfach nur mal gucken möchte, perfekt. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas fehlt, aber man kann halt optional noch Dinge rausnehmen, wenn man die nicht haben möchte.
Und es ist viel vorhanden. Ich habe hier parallel mal in der Ports-Liste geschaut und um die Frage zu beantworten, die vermutlich den meisten unter den Nägeln brennt, ja, man kann darauf Doom spielen. Das ist ja immer so die wichtigste Disziplin, dass wenn man was Neues gebaut hat, sei es jetzt Hardware oder Betriebssystem, will it run Doom, ist so die erste Frage. Die können wir schon mal mit Ja beantworten. Die zweite Frage, will it run Crisis, würde ich eher mit Nein beantworten. Aber da kann man ja bestimmt in Zukunft was machen.
Noch.
Und noch nicht. Und das ganze Ports-Thema, das ja, also wenn ich das so höre und mir das so anschaue, das erinnert mich halt schon auch so ein bisschen an das Ports-System unter BSD oder eben unter das Arch Linux AUR, das ist ja auch relativ ähnlich. Oder unter Crux Linux hat man ja auch so ein Konzept, wo einfach Leute nur Port-Skripte schreiben und das kann man sich dann einfach ziehen und dann automatisch kompilieren lassen. Im Prinzip ist es ja genau das, was hier zum Einsatz kommt. Und klar, das führt natürlich dazu, gerade wenn man viele Breaking Changes hat, dass man manche Ports eben dann doch nicht so funktionieren. Da würde mich mal interessieren, habt ihr da irgendwie so eine Build-Pipeline, wo dann halt die EntwicklerInnen, die da Ports schreiben, ihren Code ausführen können oder macht das jeder einfach selbst mit so einem Shell-Skript? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also für die Details bin ich nicht der richtige Mann und auch Network, glaube ich, nicht. da arbeitet gerade einer unserer Build-System-Experten an einem schönen Blogpost. Den ersten Teil können wir auf jeden Fall verlinken. Aber so der grobe Ablauf ist, denke ich, sehr verständlich. Also es fängt an mit Shell-Skripten tatsächlich. Das Meta-Serenity-SH-Skript ist so der Einstiegspunkt für einen normalen Build. Und das System intern strukturiert sich eigentlich in einen CMake-Build, der dann Ninja-Dateien generiert, die dann wiederum C++ bauen mit einem gepatchten GCC oder Clang-Compiler. Dieser gepatchte Compiler muss natürlich vorher gebaut werden. Das ist der erste Schritt und ich glaube auch der am längsten braucht, wenn man sich das erste Mal das System anguckt. Also bitte nicht abschrecken lassen. Das wird bei den folgenden Builds nicht mehr der Fall sein, dass man die komplette Toolchain eben bauen muss, den Cross-Compiler. Und danach ist es relativ simpel. Man baut sich zuerst so eine kleine Sammlung an Binaries und Bibliotheken für das Host-System. Das ist eben dieses Lagom, von dem ich gesprochen habe. Lagom ist ein schwedisches Wort, heißt gerade genug oder ist so ein kultureller Begriff, kann man mal googeln. Und bedeutet eben, das sind nur so ein paar Bibliotheken, die wir brauchen, um den Build voranzutreiben. Zum Beispiel sind da Code-Generators drin für domänenspezifische Sprachen und verschiedene andere Tools, die wir eben selber wieder geschrieben haben, weil es wird ja nichts Externes benutzt oder so wenig wie möglich. Und dann kommt eben zum richtigen Build, was einfach bloß ein Ninja-Build ist oder theoretisch auch ein Makefile-Build ist, der an die 5000 Bildschritte hat, glaube ich, und dann eben die ganzen Binaries baut, dann alles in eine ext2-Partition schreibt und dann gibt es noch das Kernel-Image, das extra nochmal gelinkt wird. Und das wird dann von QEMU ausgeführt. Man kann aber auch sich ein Grub-Image bauen lassen und VMware tut auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt schon einige Leute, die es auf Bare Metal zum Laufen gekriegt haben mit Grub.
Ich wollte mal kurz einhaken. Bei Ports ist eben dieser Prozess, also das ist nicht Teil des Prozesses. Das heißt, diese Build-Steps betreffen jetzt nur das tatsächliche System. Und wir haben auch meines Wissens nach keine Automatisierung, um Ports laufend zu testen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch eine Frage. Laufend getestet, allein weil es bilden muss, um Tests zu laufen, wird halt das ganze System und dann halt auch im System nochmal genauer Funktionalität wird getestet. Die JavaScript-Engine oder so, aber Ports eben nicht. Deswegen gehen sie halt auch so schnell kaputt, aber das ist auch nicht so wirklich was wir anstreben, weil das halt sehr viele Ports sind, sehr viel Network-Traffic, sehr viel Zeit, die dann in diese Ports gehen und auch Tests für die zu schreiben, weiter über das Kompilieren hinaus, ist dann doch aufwendig.
Absolut. Jetzt haben wir ja auch schon so ein bisschen über den aktuellen Status Quo gerade gesprochen, also bootfähig auf wenig echter Hardware, haben wir auch hier in den Shownotes oder in unseren Notizen drin stehen. Was ist denn so der aktuelle Entwicklungsstand, wenn jetzt jemand noch nie davon gehört hat? Das sind ja so die ersten Fragen. Naja, kann ich damit Musik abspielen? Kann ich damit auf $HTML5-Seite surfen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie vergleicht sich da Serenity OS mit einem beliebigen BSD- oder Linux-Betriebssystem?
Gut, also vielleicht beim Browser mal angefangen, weil du HTML5 gesagt hast. Da ist natürlich, sag ich mal, der Vorteil von Linux oder anderen Unix-Systemen oder vielen Systemen, dass die meistens schon eine andere Browser-Codebase einfach nehmen und selber benutzen, also der Firefox oder eben Chromium. Und da ist halt eben bei uns, wir bauen es selber. Das heißt, das funktioniert nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde von einem Webbrowser, wenn man jetzt noch nie so wirklich seine so wirklich tief in dem Thema drin war oder generell mal geguckt hat, was es so für andere Engines gibt oder so. Aber trotzdem laden Seiten auch mit HTTPS in den meisten Fällen. Es gibt noch einige Zertifikattypen, die wir nicht können, aber das meist geht. Und man sieht dann meistens nach einer Weile warten bis alles gefetcht wurde, sieht man halt eben die HTML-Struktur. Bei Single-Page-Applications mit JavaScript ist das etwas komplizierter. Ich glaube, so einige Proof-of-Concepts in Vue und ich meine auch React gab es auch schon mal, die liefen, aber so große Webseiten, man sieht meistens eine Fehlermeldung, entweder konnte was nicht geladen werden oder man sieht vielleicht eine Hintergrundfarbe und nichts onscreen oder ich meine, Discord ist relativ weit. Leute haben es eine Weile lang, hatte Andreas auch Videos zu Discord gemacht, das im Browser hinzukriegen, dass es läuft, besser läuft. Und da gab es eine Menge Fortschritt. Und inzwischen lässt sich, glaube ich, sogar anmelden. Ich weiß nicht, ob man Nachrichten senden kann, aber es läuft schon zu einem gewissen Grad. Aber was man nicht erwarten sollte, ist, dass das Layout perfekt ist. Also eigentlich jede Webseite, bis auf vielleicht die Serenity als Webseite selber, weil die sehr einfach gehalten ist. Aber ich finde es auch schön. Hat irgendwelche Probleme mit Styling und so weiter. Man arbeitet natürlich dran, aber das ist einfach so ein riesiges Feld mit Flexbox und Grid und diese ganzen Web-Technologien, die dann irgendwie perfekt funktionieren müssen nach Spec, um das quasi ordentlich darstellen zu können. Und ja, ich meine, selbst bei Chrome, Firefox, Safari gibt es ja Unterschiede teilweise im Rendering und so weiter. Und da mag man sich dann vorstellen, wenn so eine riesige Organisation oder Firma das nur mit Mühe hinkriegt oder da wirklich Zeit rein investieren muss, um das perfekt hinzukriegen, wie das ein Hobbyprojekt, sage ich mal, wie viel mehr Arbeit da reingehen muss. Aber trotzdem, bei JavaScript kann man so diese große Zahl nennen, 80% JavaScript-Compliance. Das kommt dann von der Test-262-Test-Suite, die wir eben auch regelmäßig mit CI quasi testen. Und da gibt es auch eine schöne Webseite, wird, denke ich mal, auch noch mit den Shownotes kommen, wo man eben den Progress sieht, die Performance. Und da arbeiten wir dran, dass das besser wird. Da gibt es auch so ein paar Spezialisten, die eben sich das auf die Fahnen geschrieben haben, die Performance und die Coverage von JavaScript zu verbessern. Also es ist schon sehr beachtenswert, aber YouTube kann man zum Beispiel noch nicht gucken.
Ja, da fehlt auch noch viel. Aber das ist auch, glaube ich, halt so ein Thema, das muss einem einfach bewusst sein, wenn man sich jetzt mal so anguckt, welche Aktivitäten wir so in unserem täglichen Berufsleben so irgendwie haben und wie das mal vor 10, 20 Jahren aussieht. Es hat sich einfach sehr vieles einfach ins Internet verlagert, also auch durch die ganzen SaaS-Angebote, die man irgendwie konsumiert. Ein Rechner ist für viele Leute schlussendlich nur einen Fat-Client, den man benutzt. Und die eigentliche Logik findet nicht mehr in Anwendungen statt, sondern halt in irgendwelchen Web-Applikationen. Und da tut sich einfach mega viel. Also wenn man mal ein halbes Jahr raus ist aus diesem ganzen Web-Entwicklungsgame, dann gibt es auf einmal ja wieder x neue Frameworks und neue Technologien, also auch die W3C-Spezifikationen. Da gibt es ja auch wirklich en masse wieder Updates und neue Funktionen, die da mit reingehen. Von daher stelle ich mir das echt spektakulär vor, da eben mal selbst eine Engine zu programmieren, die dann auch noch größtenteils funktional ist. Also ich habe mir auch mal so ein, zwei Websites aufgerufen, die sahen nicht so 100% perfekt designed aus, aber sie waren funktional und sie waren auch relativ schnell da. Und ich hatte keine Zertifikatswarnung. Also da muss ich sagen, da war ich positiv überrascht. Ich habe da eher so diese Dillo-Experience erwartet. Das ist so meine Referenz für selbstprogrammierte Webbrowser. Der ist sehr, sehr schnell, aber der kann auch relativ wenig. Also da muss ich sagen, da ist der Serenity OS Webbrowser um Welten besser. Da kann man schon mal sagen, ist auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir hier noch stehen, bootfähig auf wenig echter Hardware. Ich kenne das nur als VM. Wo läuft es denn tatsächlich auch auf Blech? Also wo könnte ich es drauf installieren, wenn ich da Interesse dran hätte?
Okay. Ja, da gibt's eine Übersicht in der Dokumentation, im Dokumentationsordner, Bare Metal Installation oder so. Und dann oder eine Hardware-Kompatibilitätsliste. Also im Endeffekt steht da alles drin, was Leute schon mal getestet haben. Es gibt ein paar große Probleme mit echter Hardware. Das hat eben mit bestimmten Protokollen auf der Hardware-Ebene zu tun. Also PCI und damit eigentlich auch PCIe können wir in der Regel. SATA ist ganz okay, auf jeden Fall über IDE. NVMe scheint es einen Treiber zu geben, der ist aber ziemlich langsam, wenn ich es richtig weiß. Und wenn wir jetzt aber kommen zum großen Thema, USB ist praktisch komplett nicht vorhanden. Also was es mit USB gibt, ist eine Bus Enumerator und so wir können mal ein bisschen den Bus Host, wie auch immer das Ding genau heißt, ansprechen und den fragen, hey, welche Geräte sind angeschlossen, aber wir können noch mit keinen Geräten reden und die nur so generische Treiber, die es ja im USB-Bereich schon gibt, die sind auch nicht vorhanden. Also wenn man auf echter Hardware ist, dann muss man zum Beispiel auch ein PS2-Tastatur und Maus anschließen können an den Rechner, ansonsten geht da gar nichts. Und ansonsten, ja, deshalb sind Laptops auch gut geeignet, weil die meistens über PS2 die Maus und das Trackpad und die Tastatur anschließen. Grafikkartentechnisch, also wir haben irgendwie ein Standard VGA-Interface, solange man das in der Grafikkarte richtig einstellt, sollte das gehen. Für Intel gibt es, glaube ich, einen Native-Treiber und dann halt für die ganzen VM-Geschichten, also sowas wie Virt.io GPU und Box Graphics Adapter von VMware, wenn ich es richtig weiß, die laufen, aber das ist ja für echte Hardware nicht relevant. Aber Grafik sollte meistens oder häufig gehen. Und Sound ist jetzt nur AC97-Treiber. Ob der mit echtem Intel HD Audio funktioniert, also was ja eigentlich jeder moderne Audiogerät, der nicht USB ist, ist Intel HD Audio, ob das mit denen geht, weil die eigentlich rückwärtskompatibel sind, weiß ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Noch niemand hat Sound zum Laufen gebracht auf einem echten Gerät. Also es ist alles sehr sketchy und wir sind bei einer minimalen Menge an Treibern, hauptsächlich eben für die Virtual Machine Experience. Und da muss man eben in diese Liste gucken, ob man so ähnliche Hardware hat aus der Ära, gerade bei Prozessor und Motherboard vielleicht. Und ansonsten ist da, glaube ich, viel Experimentierwille Wille gefragt. Aber wenn da die ZuhörerInnen Spaß dran haben, dann kriegen sie auf jeden Fall Hilfe im Discord-Channel.
Ja gut. Und was muss ich mir vorstellen, wenn ich das eben in einer VM benutze? Was ist denn alles so an Anwendersoftware mit dabei? Also orientiert sich das auch so ein bisschen an der Softwareauswahl, die man so von früher kannte, so ein Notepad, irgendwie ein WordPad oder was gehört da alles so mit dazu?
Ja, das ist ganz verschieden, weil es immer darauf ankommt, wer gerade an was Spaß hatte zum Implementieren. Ich habe hier ganz oben Multimedia stehen. Das hat gerade Network auch schon angesprochen bezüglich des Browsers, zum Beispiel mit YouTube, was halt nicht geht, weil halt wir überhaupt noch gar keine Videounterstützung haben in irgendeiner Form. Und was vorhanden ist, ist sehr gute Bildunterstützung für alle möglichen Formate. Es gibt auch einen Paint-ähnlichen Editor, es gibt ein Anzeigeprogramm und so. Und es werden auch obskurere Formate, damit meine ich eigentlich Formate, wo sich Microsoft nicht zu fein ist, um die zu implementieren in ihren Native-Viewern. Also sowas wie der neulich aufgekommene QOI, das Quite Okay Image Format, haben vielleicht einige davon gehört. Oder auch eben verschiedene andere Formate, aber auch die Standardsachen, PNG, JPEG und so weiter, ist alles sehr gut vorhanden. Audio ist irgendwo in der Mitte zwischen Video und Bild. Da habe ich eben sehr viel dran gearbeitet. Da kann ich sagen, FLAC läuft sehr gut, MP3 läuft sehr gut, mit der Ausnahme von ein paar Spezialformaten und WAV läuft praktisch einwandfrei. Audio gibt es jetzt nur Player, also ein Command-Line-Player, optischen Player, einen Grafik-Player. Da arbeite ich aber sehr intensiv an einem Synthesizer und es gab auch schon Ideen zu einem Sound-Editor, also da wird sich sicher was ergeben, weil ich da auch dahinter sitze, sozusagen. Aber wenn wir jetzt mal zu Programmen, außerhalb des Multimedia-Bereichs zu Programmen gehen, dann die Basics, die du gerade schon angesprochen hast, hier einen Texteditor gibt's, Terminal gibt's, GUI Utilities und schöne Einstellungsprogramme, wie ich finde. Wie gesagt, auch Theming Support habe ich vorhin schon erwähnt. Dann von den Office-Anwendungen gibt es nur die Tabellenkalkulation, Spreadsheet. Das ist aber, finde ich, das beste Spreadsheet-Programm überhaupt, wenn man mal von dem Fehlen an Formatierung und den vielen Bugs absieht, weil man nämlich dort Formeln in JavaScript schreiben kann. Und oh, wir cool. haben uns so ein paar eigene, Formeln, also so ein paar eigene Funktionen für die Excel-Funktionen überlegt und auch eine Zellensyntax, also wie man halt Zellen auswählt. Und das ist alles sehr mächtig, unter anderem, weil man auf alle Funktionen von JavaScript zurückgreifen kann. Und da frage ich mich dann immer wieder, warum Excel eigentlich so langsam und so umständlich ist, wenn ich dann wieder zurück zu Excel muss. Also das kann ich jedem empfehlen, wer ein bisschen Spaß an Excel hat, der wird noch mehr Spaß an Spreadsheet haben. Genau, die C++-IDE ist auf jeden Fall erwähnenswert, heißt HackStudio, hat schon ordentlich Language Comprehension, Syntax Highlighting, auch für andere Sprachen. Man kann dann direkt einen Build-Knopf drücken und dann führt er Makefiles oder CMake aus. Genau, und E-Mail-Client gibt's, der IMAP kann, alles andere nicht. Und ich glaube auch kein Secure IMAP, aber besser als gar nichts. Und dann natürlich, jetzt gehen wir eben zurück in die Ära von Windows 95 oder ein bisschen später und haben dort die ganzen Spiele reimplementiert. Solitaire, Minesweeper, Schach, tatsächlich auch Wordle, Hearts, Spider, Solitaire, also Verschiedenes in die Richtung. Das ist alles sehr lustig. Die finde ich auch laufen sehr gut, sind sehr amüsant. Also wenn man einfach nur mal eine entspannte Runde Solitaire im klassischen Stil spielen will, ist Serenity auch sicher eine gute Option. Und allgemein muss ich einfach nochmal zum Schluss sagen, so von dem, was ich jetzt hier noch erwähnen möchte an Programmen und Funktionen, dass alles instabil ist. Also es gibt Crashes vorne, hinten, links und rechts. Ich wollte vorhin kurz im Browser was ausprobieren und dann ist mir direkt der Konfigurationsserver abgestürzt und hat gleich den ganzen Windows-Server und das ganze Desktop-Environment mitgenommen. Also sowas passiert einem auf einer täglichen oder stündlichen oder manchmal minütlichen Basis. Dafür gibt es einen schönen Crash-Reporter, wenn er denn laufen kann. Aber ansonsten ist es halt die Move-Fast-and-Break-Things-Mentalität. Und wer aber Bugs findet und so, das, wie gesagt, ist immer willkommen. Also wir sind an Stabilität interessiert und Stabilität ist toll, aber viele Leute haben mehr Spaß dran, Sachen zu implementieren, als sich um Stabilität zu kümmern.
Ja, das kommt dann irgendwann, wenn ihr mal eine gewisse größere Userbase habt und so die Major-Funktionen drin haben, dann glaube ich, gibt es da bestimmt auch Potenzial, dass es dann der Fokus dann mehr eben auf Stabilität liegt. Und das ist halt so, ja. Also ich meine, wenn man sich eine Rolling Release Distro runterlädt, dann ist es ja genauso. Da hat man halt eben auch Breaking Changes und hat Latest und Greatest und dann gehen halt Dinge auch eben einfach mal kaputt. Und wenn man einfach, und das muss man ja auch mal festhalten, das ist ja das Beachtliche an dem Projekt, einfach ein Betriebssystem selbst einfach neu hochzieht, sich einen Webbrowser selbst neu aufbaut, sich einen Excel-Klon schreibt, der JavaScript-Formeln hat, das sind da schon sehr beeindruckende Entwicklungen. Und man kann ja nicht alles haben, ne? Also entweder Features selbst bauen oder Stabilität. Du kannst nicht alles haben. In dem Kontext würde mich auch mal interessieren, was denn so prinzipiell im Projekt die Zukunftspläne sind. Ja, jetzt seid ihr beiden ja in dem Projekt unterwegs. Gibt es sowas wie eine Roadmap in dem Projekt, so eine Wishlist oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das gibt es gar nicht tatsächlich. Das ist auch so ein bisschen Teil der Mentalität. Eben man entwickelt für seine eigenen Ziele, jeder selber. Und natürlich gibt es Trends, also ich hatte ja schon angesprochen, als Andreas die Discord-Videos gemacht haben, sind viele Leute dazugekommen und haben einfach am Browser gearbeitet oder an JavaScript. Und so gibt es natürlich Trends und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu einem neuen Trend, der sich so abgezeichnet hat. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es eben keine keine Pläne gibt. Jeder hat seinen eigenen Plan und das ist auch so ein bisschen so ein Insider geworden. Also ist der Plan to implement X und dann gibt es den Discord Command / Plan und der sagt, nein, es gibt keinen Plan. Leute fanden das lustig, das nicht immer zu tippen und jetzt sagt das unser Bot, aber tatsächlich kann man sich seine eigenen Pläne machen und aber man kennt natürlich auch die Leute, also ein Linus, der ist bedacht, die JavaScript-Engine voranzubringen, das ist sein Gebiet. Manuel wird wahrscheinlich an Audio arbeiten oder an anderen Dingen, mal sehen, aber jeder hat so ein bisschen seinen Bereich, vielleicht auch den Bereich, wo er angefangen hat oder den er selber hochgezogen hat, implementiert hat. Da fragt man natürlich auch dann bei der Person nach, wenn was schiefläuft. Aber darüber hinaus hat jeder so seine eigenen Pläne und vielleicht, sag ich mal, alle generell Ziele, die sie gut finden, sowas wie unsere eigenen Erfahrungen an dem Browser irgendwie in die Specs zu upstreamen. Sowas vielleicht, ja. Also da gibt es natürlich dann auch Leute, die sich sehr darüber freuen, wenn das passiert. Also ich will hier gar nicht sagen, dass jeder seinen eigenen Bereich hat und sich gar nicht für die anderen interessiert. Im Gegenteil, das ist eine Mentalität, die sich gegenseitig anfeuert letzten Endes, ja, quasi neue Dinge zu machen. Und wenn was gut funktioniert, dann gibt es, sag ich mal, ordentlich Lob oder beziehungsweise die Leute freuen sich. Aber es gibt generell nicht so wirklich Zukunftspläne. Ja.
Okay, ist ja auch nicht negativ. Also nach dem Motto, alles kann, nichts muss, das kann ja auch durchaus positiv sein. In dem Kontext vielleicht eine Frage, die auch ganz interessant wäre, was würdet ihr euch denn persönlich für das Projekt wünschen? Gibt es so irgendein Feature, das ihr unbedingt gerne hättet oder irgendetwas, das euch persönlich fehlt? Vielleicht fangen wir da mal bei Marc an. Wenn du so einen Wunsch frei hättest, was könnte man an Serenity OS machen, damit du sagst, super, jetzt gefällt es mir noch besser?
Ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt. Hauptsächlich IPv6-Funktionalität. Das finde ich ganz, ganz toll und würde, glaube ich, auch mal wieder ein zusätzliches Zeichen setzen, dass eben Legacy IP ist und IPv6 ist die aktuellere Version. Und das wäre so mein Wunsch, wenn ich jetzt Sternstunde machen könnte und mir das wünschen könnte, dann wäre das, würde ich das nehmen, glaube ich, ja.
Sehr schön. Wie sieht es bei dir aus, Network? Was ist dein Wunsch für das Projekt?
Ja gut, also ich hatte ja schon mal gesagt vorhin, dass ich es im Idealfall, sage ich mal, gerne irgendwann auch auf Hardware laufen lassen würde und damit rumexperimentieren würde und vielleicht das sogar für sage ich mal, Arbeit oder einfach zum Entwickeln, zu Daily Task machen, verwenden würde. Was, sage ich mal, schon ein bisschen utopisch ist. Also jedenfalls, ich würde wahrscheinlich nicht dran arbeiten. Jetzt spontan ist mir, ehrlich gesagt, ein Matrix-Client eingefallen. Also ich bin ein Riesenfan von dem Matrix-Chat-Protokoll eben und wir hatten vor einigen Jahren auch ein IRC-Client implementiert. Der ist dann weggefallen, weil die Community einfach zu Discord gegangen ist und da, sag ich mal, gewachsen ist, wirklich sehr gewachsen ist. Kann man sich vielleicht vorstellen, IRC ist schon relativ kleine Usermenge, so, die das benutzt. Und bei Discord ist einfach die Schwelle, um mal reinzugucken, viel, viel geringer. Aber eben ein Matrix-Client würde mich, glaube ich, interessieren, nativer eben mit Serenity UI, der nicht im Browser läuft und fände ich spannend. Vielleicht mache ich das irgendwann mal selber. Mal sehen.
Manuel, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch einen Wunsch?
Ja, also mein Wunsch ist eigentlich auch ein Wunsch an mich so ein bisschen oder auch an die Leute, die sich für Audio interessieren. Und zwar mein Traum ist es eigentlich, dass wir eine vollständige digitale Audio-Workstation in Serenity haben und da arbeite ich ganz intensiv drauf hin. Ich bin eben so ein bisschen so ein Musiknerd. Ich habe mir Ableton gezogen und direkt mal irgendwie 3, 4, 5 Sachen komponiert. Also ich bin komplett gehookt, so digitale Produktion. Und das fände ich wahnsinnig cool in Serenity zu implementieren, weil durch den ganzen Stack haben wir auch die Chance, die Latency extrem zu kontrollieren und wahnsinnig nach unten zu drücken. Und das wäre so mein Wunsch, dass wir auch auf dem Pfad bleiben und dass andere Leute, die solche Ideen haben wie ich, dass die da auch die Möglichkeit dazu haben, dass Serenity auch für ihre Idee das ideale System ist. Und ich glaube, wir können das alles gut kombinieren.
Vielleicht mal ganz interessant zu hören, was du, Christian, irgendwie dir vielleicht wünschst, um vielleicht auch selber nochmal deutlich nochmal auszuprobieren. Ich denke, du scheinst ja wirklich sehr interessiert daran zu sein. Das ist für dich sehr schön. Du wirst wahrscheinlich auch, sag ich mal, dem Prozess über YouTube oder so folgen. Aber was würde dich denn interessieren?
Also ich kann nur immer wieder zur Kenntnis nehmen, wie beachtlich es ist, dass in so kurzer Zeit das Thema so ein Momentum aufgenommen hat. Und mein persönlicher Wunsch ist es einfach, dass dieses Momentum einfach anhält und dass es eben Andreas Kling und allen anderen gelingt, noch mehr Leute von dem Projekt zu begeistern. Also das auf jeden Fall schon mal vorab. Und prinzipiell würde ich es, glaube ich, schick finden, wenn man es wirklich hinkriegen würde, auch so Standard-Hardware ein bisschen damit reinzukriegen. Also klar, wir haben alle heutzutage Endgeräte, die in der Lage sind, Container und VMs auszuführen, ist gar kein Thema. Aber ich glaube, in dem Moment, wo das wirklich auf typischer Commodity-Hardware, die man eben so hat, lauffähig wäre, ich glaube, das kann dann so ein ziemlicher Katalysator sein, weil Leute dann vielleicht sehen, naja, ich habe hier irgendwie ein älteres Notebook, da läuft halt kein Windows und kein aktuelles Linux mehr drauf, aber ich mache damit nur ein bisschen im IRC chatten oder ein bisschen Solitär und Doom spielen und dann kann man vielleicht auch mit so einem Betriebssystem Hardware, die sonst eigentlich dem Tode geweiht wäre, nochmal so ein zweites Leben einhauchen. Das fände ich, das ist mein persönlicher Wunsch, da ein bisschen außerhalb der QEMO-Welt das nutzen zu können. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Yeah. Und die Frage, die sich mir jetzt noch so ein bisschen stellt, also wir haben rausgehört, wie euer Projekt organisiert ist. Wir haben auch gehört, man muss nicht unbedingt super gut C++ können. Also man kann auch sich in anderen Bereichen engagieren. Wie kann man denn mitmachen? Also wenn jetzt jemand von den Zuhörenden sagt, das klingt total spannend, ich würde da mich gerne irgendwie einbringen. Wie startet man am besten? Wie findet man raus, wo da Need ist und wie kann man das Projekt am besten erreichen?
Okay, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann direkt mal auf GitHub vorbeigucken, wenn man Code lesen möchte, runterladen möchte, installieren möchte und so. Ist der schnellste Weg darüber. Genau, dann gibt es noch die Projekt-Website an sich, serenityos.org. Da findet man alle möglichen Links, unter anderem zum GitHub und zu anderen Sachen, die wir jetzt auch angesprochen haben. Und dann natürlich, wenn man mit uns sprechen möchte, wozu ich sehr einladen möchte, wir beißen nicht, wir sind alle ganz nette Menschen, dann kann man auf den Discord-Server kommen. Der sollte einfach discord.gg/serenityos sein, ist auch ein Partner-Server. Und genau da kann man in den verschiedenen Channels mit Leuten von verschiedenen Subsystemen sprechen und auch allgemein Fragen stellen. Nur vielleicht vorher auch in die FAQs gucken. Die haben wir jetzt schon so ein bisschen abgehandelt, aber gern nochmal gucken. Es gibt einige häufige Fragen. Wenn es irgendwelche Erwartungen gibt, vielleicht, dass wir nicht so die enttäuschenden Nachrichten überbringen möchten müssen, weil das soll ja alles positiv bleiben. Also genau, ansonsten gerne Fragen an den Discord-Server. Ja, und
ja, das sind ja schon mal gute Möglichkeiten, daran zu kommen. Also ich finde das total spannend, was wir heute gehört haben zu dem ganzen Thema. Und bin auf jeden Fall mal gespannt, ob da vielleicht der ein oder die andere sich für das Thema begeistern konnte heute. Ihr werdet es ja bestimmt merken, wenn ihr neue Leute auf dem Discord-Server abhängen habt oder wenn neue Issues auf GitHub irgendwie wie reinkommen. Und Ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr zuletzt loswerden wollt an die Zuhörenden draußen? So das beste Argument, warum man jetzt unbedingt sofort mit Serenity OS beginnen sollte? Habt ihr da was parat?
Es ist super spaßig. Tatsächlich, es gibt eine sehr interessante Entwicklung, wie ich finde. Jetzt haben wir darüber geredet, wie alles selber gebaut ist. Und wir haben eine eigene Standard-Library für C++ und der Kernel und User Space, alles selber gebaut, bis auf vielleicht die Ports. Und es gibt einen Blogpost, der ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt von Andreas. Der hatte sich doch mal einen Plan gemacht oder zumindest Gedanken, was das System für ihn in einigen Jahren, ich glaube, er hat sogar von 30 Jahren gesprochen, quasi noch bedeuten würde, beziehungsweise wie er daran entwickeln möchte. Und er hat festgestellt, dass C++ vielleicht, obwohl er damit am besten zurechtkommt und viele jetzt ja auch C++ können aus dem Projekt, vielleicht nicht die ganz beste Wahl ist, um vor allen Dingen sicheren Code zu schreiben. Also man kennt so klassisch die Memory Corruption Fehler oder einfach Fehler, die auftreten, wenn man nicht richtig mit Pointern umgeht. Wir haben zwar ja auch viele Smart Pointer, das wurde eingangs erwähnt, aber es kann halt trotzdem noch Fehler auftreten und kommt vielleicht dem spitzfindigen Programmierer Rust ins Gedächtnis als sichere Programmiersprache. Auch Low-Level und sag ich mal, viel benutzt und gefeiert so in der letzten Zeit, auch in Linux. Tatsächlich, Andreas hat's ausprobiert und er war nicht ganz so zufrieden, denn Rust ist seiner Meinung nach nicht so wirklich benutzbar oder gut benutzbar für unseren sehr objektorientierten Ansatz an viele Fragen, vieles auch in der UI-Programmierung. Und dann hat eines zum anderen gefunden mit einer anderen Person, die schon lange dem Projekt folgt, auch im Englischen Videos über den Fortschritt gemacht hat und sehr impressed war am Anfang. Mit JT, so heißt die Person, hat er angefangen, zusammen seine eigene Programmiersprache zu entwickeln. Und seit, ich glaube, 1,5 bis 2 Wochen ist das dann auch, wurde das öffentlich gemacht. Die wollten halt erstmal anfangen und gucken, wie das läuft. Und das hat das ganze Projekt so in einen Sog wirklich reingezogen. Also man kann es so ein bisschen sehen, auch in dem Commit-Graph, Serenity OS geht ein bisschen runter und jagt, so heißt die Programmiersprache, geht hoch. wirklich alle haben eigentlich schon mal drüber geredet.
Bin ich auch sehr schuldig, glaube ich.
Ja, ja.
Also insbesondere da der Bootstrapping-Compiler in Rust geschrieben ist, da wurde ich so ein bisschen reingezogen.
Ja, es ist schon sehr, sehr aufregend auch und interessant zu sehen. Da vielleicht persönlich ergibt sich dann auch für mich nochmal mehr Möglichkeiten, da ich jetzt nicht so C++ bewandert bin, dann am Betriebssystem zu arbeiten. Das finde ich sehr schön, wenn ich dann einfach die Programmiersprache benutzen kann, wo ich vielleicht selber auch schon mal mitgeholfen habe. Bisher waren es, glaube ich, bei mir nur Typo-Fixes und Readme-Sachen oder so, aber vielleicht kommt ja auch noch das ein oder andere Feature von mir. Damit hätten wir meines Erachtens nach auch diesen den Self-Hosted Approach, so alles in-house, alles selber gebaut, fast eigentlich abgeschlossen. Also eigene Programmiersprache mit eigenem Betriebssystem ist schon so, glaube ich, eine der Dinge, mit eigenem Browser drin, eine der Dinge, die schon wirklich sehr, sehr krass viel Arbeit sind und sehr, sehr einzigartig. Die einzige Parallele, die ich so ein bisschen sehe, und das bindet das vielleicht auch alles so ein bisschen zusammen, wo Serenity herkommt und wo es hingeht und warum wir diese Struktur haben, ist Apple als Beispiel. Also das sagt auch Andreas selber, er wurde davon beeinflusst oder er wurde geprägt von wie die Mitarbeiter, wie die Entwickler bei Apple arbeiten, denn sie haben auch vieles oder eigentlich ja alles in-house gebaut, dass der Kernel, Darwin, darüber macOS mit dem User Space komplett selber, eigene Cloud-Services und eben auch neuerdings tatsächlich ja eben die eigene Programmiersprache Swift, die vor allen Dingen kenne ich persönlich aus der mobilen Entwicklung, das Objective-C quasi verdrängt oder ersetzt. Und ähnlich wie Apple das macht mit Swift, denke ich, wird es, oder ich hoffe, wird es auch bei uns laufen mit Yacht, dass wir langsam anfangen, unsere C++-Codebase, wenn die Sprache erwachsen genug dafür ist, anfangen umzubauen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde das weiterhin beobachten. Vielleicht bringt ja Marc nochmal das ein oder andere Video raus. Dann muss ich mir das alles nicht selbst erarbeiten, sondern kann das einfach nur konsumieren. Hast du da irgendwas was geplant in Zukunft oder jetzt nach dem unserem Gespräch hier?
Ist da also ganz ehrlich, ja, weil sich auch so viel getan hat im letzten Jahr natürlich, rückblickend. Also da wäre es auf jeden Fall mal Zeit für ein Update-Video. Und der Markt anscheinend für deutsche Serenity OS, für den deutschen Serenity OS-Content ist auf jeden Fall da, denke ich.
Oh ja, auf jeden Fall.
Also die ja, ist ja auch relativ groß, ne? Also hatten wir, als wir da letzte Woche schon mal drüber gesprochen haben, im Vorgespräch haben wir ja wohl auch festgestellt, dass es da sehr viel Deutschsprachige gibt in diesem Serenity OS-Projekt. Das war mir so gar nicht bewusst. Also ich habe hier einfach mal auf Twitter gefragt, ob da einer Bock hat, über das Thema zu reden. Und dann wart ihr beiden die Ersten, die sich gemeldet haben. Und ich dachte so, naja, da wird sich eh keiner melden bei diesem Projekt. Die sprechen bestimmt alle kein Deutsch.
Unglaublich, ne?
Ja. Gut, okay. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, Marc, Manuel und Network, es war mir eine helle Freude. Es war super, super spannend. Also ich habe ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, den Zuhörenden hat es eben auch gefallen. Genau, wir werden in den Shownotes auf jeden Fall viele Links packen, die in Richtung des Projekts gehen. Das heißt Projektseite, Discord-Server, was alles erwähnt wurde, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Wie sieht es bei euch aus? Wo seid ihr unterwegs, wenn vielleicht die Zuhörenden mit Ideen und Fragen direkt an euch kommen wollen? Wo kann man euch so antreffen im www?
Also gut, natürlich der Discord-Server von Serenity. Noch mal Werbung, aber auf meiner Webseite vielleicht und genauer dann auch auf Mastodon, also Network Exception bei chaos.social, bin ich gut zu erreichen. Guckt einfach, keine Ahnung, ich denke, das kommt auch noch mal in die Shownotes. Ja.
Genau, mich erreicht man auf Twitter, nicht auf Mastodon, noch nicht, keine Ahnung, unter Filmröllchen, beziehungsweise allgemein im Internet unter kleines Filmröllchen. Und da bin ich auch auf YouTube zu finden. Auf meinem YouTube-Channel gibt es auch einige Sachen zu Serenity, auch im Andreas-Kling-Stil. Also vielleicht auch, wenn schon jemand das Format von Andreas kennt und es mag, dann fühlt er sich bei mir vielleicht ganz aufgehoben mit manchen meiner Videos, nicht alle. Da kann ich keine Garantie drauf geben. Genau, und ansonsten auch auf meinem GitHub.
Und mich findet man hauptsächlich auch auf Twitter. @officialventor ist da der Handle und ich berichte ganz gerne aus meinem Alltag als Linux-Systemadministrator, da teilweise mit wütenden Tweets, weil wieder irgendwas nicht funktioniert. und ansonsten natürlich auch auf YouTube, wo ich leider aktuell relativ unregelmäßig Videos zu diversen Themen zum Thema Linux, aber eben auch andere Betriebssysteme mache. Genau.
Sehr schön. Wunderbar. Ja, und an die Zuhörenden, euer Feedback ist uns natürlich immer sehr, sehr wichtig. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an der Freude. Wenn ja, sagt's weiter. Wenn nicht, sagt's uns. Also wir sind immer offen für Ideen, Wünsche und Tooltips. Und das könnt ihr für gewöhnlich immer gerne auch auf dem E-Mail-Weg machen. Und zwar, wenn ihr eine E-Mail schreibt an podcast@sva.de. Auf Twitter sind wir auch zu erreichen, da über den Handle sva_focuson, wo ihr auch unsere anderen Podcasts und Blogposts findet. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Bewertungen über den Podcatcher. Also wenn ihr Apple Podcasts benutzt oder eben Spotify, könnt ihr auch sehr gerne über diesem Wege uns Bewertungen zukommen lassen. Und da freuen wir uns immer drüber, um die Sendung langfristig zu verbessern. Also in dem Sinne, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und vielleicht können wir ja einfach mal in einem Jahr mal so ein Update-Podcast vielleicht irgendwie machen und gucken, was sich in dem Jahr getan hat. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Bin mir sicher, da hat sich bestimmt auch sehr viel getan.
Ja, sehr gerne.
Ja, das ist eine gute Idee.
Gute Idee, genau.
Super. Dann vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
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 Ciao.